Football O'Clock.
Es ist eine ganz besondere Folge von Win Today Football O'Clock. Ursprünglich mal als Football O'Clock on Tour konzipiert, haben kleine logistische Herausforderungen dazu geführt, dass wir das Ganze in schmucke Win Today Studio verlegt haben. Das Ganze soll aber keinen großen Unterschied machen, denn es geht ja um die Gäste und die könnten tatsächlich hochkarätiger nicht sein. Einerseits Stammgast bei Win Today Football O'Clock, Bernhard Zajkovic. Schön, dass du heute mit dabei bist.
Servus, ich freue mich.
Und andererseits Florian Bierbaumer von den Vienna Vikings, ein Europameister, ein Staatsmeister, ein überall Meister und auch jemand, der als IPP-Athlet im Camp der NFL war. Schön, Florian, dass du heute mit dabei bist.
Danke, freut mich.
Es ist eine besondere Folge, weil es eben nicht nur zwei Gesprächspartner sind, sondern weil es dann auch drei Erzähleinheiten sein werden. Wir werden im zweiten Teil von James Cook, dem Chef des International Player Pathway Programs, hören und im dritten Teil dann ein klein wenig auch auf das blicken, was Bernhard in den kommenden Monaten erwartet. Und diese Folge für all diejenigen, die das jetzt im Podcast-Feed hören, gibt es auch als Video. Heißt, einmal runterscrollen in die Shownotes, dort ist dann der YouTube-Link, damit diese Herrschaften auch gesehen werden können. Und Bernhard möchte bei dir beginnen, um dann auch zu dem zu kommen, was Florian die letzten Monate auch mit dem IPP erlebt hat. Als du vom IPP rekrutiert worden bist und du hast die Story schon ein paar Mal zum Besten gegeben, hast du noch geglaubt, dass du geprankt wirst? Wie hat es sich damals tatsächlich zugetragen und wo war dann so der Punkt erreicht, wo du gewusst hast, das ist jetzt legit?
Ja, als ich durch den Nachwuchs gegangen bin und dann auch schon in der Erwachsenenmannschaft gespielt habe, da haben sich natürlich immer wieder Scouts oder irgendwelche Amis eigentlich bei mir gemeldet und haben gemeint, dass ich gut spiele und all das und was sind deine weiteren Pläne, gehst du aufs College oder solche Sachen und das hat sich aber dann meistens irgendwie verloren immer und deshalb habe ich da angefangen, dann ein bisschen eher distanzierter darauf zu reagieren, wenn mich sowas erreicht hat und eines Tages war dann eben einmal in meiner E-Mail eine E-Mail, die gelautet hat, du wurdest eingeladen zum NFL Combine oder International NFL Combine und meine erste Reaktion war dann halt so, ja, glaube ich nicht so. Und dann eben, als sie die Flugtickets gezahlt haben, dann war ich davon überzeugt, dass ich da auf jeden Fall hinfahren kann und mir nichts passiert. Aber ja, voll, das ist die witzige Geschichte quasi.
Hat es bei dir auch bis zum Bezahlen der Flugtickets gedauert oder war da dann schon früher die Realisation da, wow, IPP klopft an?
Ja, nein, also bei mir war es ein bisschen eindeutiger. Ich habe auch schon von Bernhard gewusst davor, dass die Möglichkeit besteht und bin auch schon 2020 das erste Mal in Kontakt getreten mit Scouts. Also der Mark Dalgarian, der Head of Scout für IPP, hat mich damals schon angeschrieben, bin dann leider wegen Verletzung das ganze Jahr ausgefallen und hat sich jetzt um ein Jahr verschoben. Und letztes Jahr habe ich dann engeren Kontakt mit Mark, aber auch mit dem James gehabt und dann schon gewusst, was mich erwartet.
Was hat dich erwartet? Wie geht das vonstatten?
Genau, also sie haben während der Saison einfach Kontakt aufgenommen und gesagt, hey, es freut uns, wie es bei dir läuft, wie du spielst, wir würden dich gerne genauer anschauen. Habe dann eine Einladung bekommen zum Combine im September in London und genau dort, von dann hat es dann aber wieder auch wie bei dir länger dauert, bis eine Rückmeldung gekommen ist, dann bis Ende November gewartet, bis dann die Einladung zum Camp in Florida gekommen ist.
Was ist da in London genau passiert? Wie muss man sich so ein Testtag oder dieses genauer Ansehen vorstellen?
Ja, es war bei uns eine neue Methode quasi, das haben sie auch gesagt, das war bei dir war es ein richtiger Combine. Bei uns war es einfach zwei Tage, die wir einfach gemeinsam mit James und mit den Scouts verbracht haben. Vormittag Meeting, nachmittags, also insgesamt zwei Trainings, eine Testung, also zwei Testungen, zwei Trainings. Also am ersten Tag war Krafttestung und eine Feldsession und dann am nächsten Tag die ganzen Lauftestungen und noch eine Feldsession. Sie wollten eben auch, dass sie abseits vom Feld mit uns zu tun haben und wir sind von morgen bis abends zusammengesessen, über Football geredet und über unsere Erlebnisse quasi, also ein wirklich persönliches Kennenlernen.
Ist ja auch spannend, wie sich dieses Programm und auch die Tests entwickeln und sicherlich auch für die Zuseherinnen und Zuseher, Hörerinnen und Hörer zu Hause. Wie war, nachdem wir das jetzt gehört haben, das damals bei dir? Wo sind da vielleicht auch Unterschiede gewesen?
Also bei mir war es zwar schon noch ein Wochenende, aber mir kommt vor, nach der Erzählung jetzt, dass es bei mir einfach viel trockener war. Also der Erster Tag war einfach alle Tests hintereinander. Wir haben dann zwar schon auch so Position Drills, so ähnlich wie ein Pro Day. Also jeder, der Bälle fangen muss, hat dann halt Bälle fangen müssen oder ein paar Routen laufen und so. Bei uns Titans haben sie auch ein bisschen aufs Blocken geschaut. Aber es war nicht so Trainingssetting, wie sich das jetzt gerade angehört hat, sondern halt wirklich, okay, macht jetzt das, das, das. Und jetzt seid ihr fertig. Und dann am zweiten Tag war eigentlich immer das, da hatte man dann ein so ein persönliches Gespräch quasi, so ein Interview, wo sie einen halt generell über irgendwelche, über Ziele und über wie war deine Football-Karriere bis jetzt und ja, wo sie dich halt so kennenlernen wollten, was auch Sinn macht, weil man verbringt dann 3 Monate mit den Menschen weg von zu Hause und da will man nicht irgendwen dabei haben, der dann vielleicht doch nicht so ein toller Mensch ist.
Jetzt seid ihr definitiv tolle Menschen, habt es aber auch natürlich mit den Leistungen ins IPP auch geschafft. Diese Testreihe, diese Testserie in London, du verlässt London und wie war dein Gefühl?
Ja, also mein Gefühl war gut. Also ich hatte auf jeden Fall mich in den 2 Tagen sehr wohl gefühlt und auch performen können. Ich glaube, so wie sie es erwartet haben. Aber es ist dann immer eine Unwissenheit da, weil man einfach nicht mit, also man, als Sportler weiß man, wie das ist, die Trainer und die Höheren reden nicht immer direkt mit dir, man weiß nicht immer genau, was bei denen abgeht, was sie sich denken, was nicht. Also es ist immer eine Unwissenheit da und immer eine Nervosität, aber ich habe ein gutes Gefühl gehabt. Ich war auch von den Kollegen, die waren sehr unterstützend, was mir gegenüber mal behauptet, dass ich natürlich weiter bin und ja, so ist es dann auch gewesen.
Und die Pyramide wird immer spitzer. Es beginnt mit den 300 Menschen in London. Wie viele waren dann tatsächlich in deiner IPP-Class, nenne ich es jetzt mal, die dann auch in der Nähe von Tampa trainieren durfte?
Also in London waren es bei uns nur 15 Leute, wenn ich mich richtig erinnere. Also es war da schon sehr beschränkt. Das war natürlich nur der Europäische. Mhm. Es gab auch welche in Afrika, Südamerika und ich glaube auch Asien. Oder nicht ganz sicher, jetzt kann der James hier genau sagen.
Werden wir gleich fragen.
Ja, genau. Und genau, von denen sind dann aus dem London Combine, sind glaube ich 3 oder 4 insgesamt nach Florida gekommen. Also, was war die Frage?
Einfach nicht nur, wie viele dort hingekommen sind, sondern wie auch dann in diesem Prozess es für dich war, zu wissen, du gehörst jetzt zu dieser Speerspitze.
Ja, es war unglaublich natürlich. Man sieht sich mit den anderen Spielern natürlich immer ein bisschen ebenbürtig und dann, wenn man merkt, dass, also wenn rauskommt, dass man dann doch noch einen Schritt weiter ist, also die ist natürlich sehr erfreulich und dafür arbeitet man auch.
Das Ganze fällt in einer Zeit hinein, wo in der NFL sehr, sehr viel im Umbruch ist. Mittlerweile bekommt jedes Team diese International Player Exemption, also jedes Team darf einen weiteren internationalen Spieler am Roster führen. Inwieweit hast du dir auch gedacht, das ist eine große Chance?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist genau rausgekommen, bevor ich glaube eine Woche bevor ich nach Florida geflogen bin, ist das rausgekommen, dass die Regeln sich ändern. Und das war natürlich sehr exciting, dass man mehr Möglichkeiten hat und natürlich die Erwartung war auch ein bisschen höher natürlich. Aber im Endeffekt entscheiden die Teams, wen sie haben wollen und darauf hat man weniger Einfluss, außer was man halt am Feld zeigt.
Jetzt nicht nur für die persönliche Zukunft, sondern dann auch für diejenigen, die sich dann vielleicht diesem IPP widmen möchten. Du hast einen halben Fuß oder mehr als einen halben Fuß in der Türe. Bist du jetzt quasi auf Abruf bereit? Gibt es irgendwie Teams, die ständig Video schauen und Leistungswerte auswerten und sagen könnten, den hätte ich gerne.
Genau, also hinter den Kulissen kann man nie schauen, also genau wissen wir es nicht, aber natürlich erwartet, also es gibt noch ein paar einzelne Teams, die noch keinen IPP-Spieler haben und bei denen ist natürlich die Tür natürlich noch offen und da steht auch die Hoffnung, wenn ich die Saison auch gut abschließen kann, sobald ich wieder zurück bin, dass da auch natürlich noch eine Möglichkeit besteht, also bis zum Anfang der Preseason sowieso und dann aber auch während der Preseason immer noch alles möglich.
Für mich ist Florian Bierbaumer so ein klein wenig die menschgewordene Postleitzahl, egal wohin du den Ball wirfst, solange die Postleitzahl passt. Pflückt den runter. Mach doch mal einen Sales-Pitch. Wenn da draußen ein NFL-Team ist und dort zufälligerweise auch Menschen Deutsch sprechen, was zeichnet Florian Bierbaumer den Footballspieler denn aus?
Ich glaube, am besten kann ich sagen, aus den Spielen, gegen die wir einander gespielt haben, was mir immer aufgefallen ist bei ihm, ist, dass er halt einfach ein sehr, ich weiß nicht, es wirkt so, als würde er wenig nachdenken am Feld, was natürlich immer was Gutes ist und als würde es natürlich für ihn passieren. Das, was du schon angesprochen hast, der hat einfach richtig gute Hände, deshalb meistens war es egal, wo der Ball hingekommen ist, er hat den, egal ob er tief war, oben war, hat den runtergepflückt und was auch zu erwähnen ist, ist wahrscheinlich, dass immer, wenn der Quarterback irgendwen gesucht hat und nicht wirklich wusste, dann ist der Ball meistens zu ihm geflogen. Und das waren dann meistens auch die Situationen, wo man sich als Gegner dann darüber geärgert hat, dass der Beerley den Ball halt dann natürlich auch gefangen hat. Aber ich würde einfach sagen, ein sehr smoother Athlet und der halt einfach die Plays macht. Ja.
Super Profil, also ich glaube, das hört sich dann vielleicht für den einen oder anderen Verein oder Franchise so gut an, dass man dem Mann zweite, dritte Blicke widmen sollte. Jetzt geht's für dich Mitte Jänner nach Florida mit den besten Football-Talenten, die über den oder rund um den Globus gescoutet worden sind. Was ist dort passiert?
Ja, als erstes einmal, es waren keine Football-Talente, also ich war tatsächlich der einzige Football-Spieler dort. Es waren einfach Athleten aus der ganzen Welt, die einfach zusammengesucht worden sind. Aber es war sehr professionell, also es waren auch alle anderen Profisportler in einem anderen Sport, zumindest in irgendeiner Form. Und damit waren wir alle sehr, sehr fokussiert und einfach, jeder wusste, um was es geht, jeder weiß, was am Spiel ist und einfach, es wird gearbeitet. Es gibt keinen direkten Konkurrenzkampf, weil wir wollen alle besser werden und das geht gemeinsam am besten. Und das war allen klar. Es war eine sehr angenehme Zeit und natürlich sehr intensiv, aber das war genau das, was ich erwartet habe.
Was wird da gemacht? Wird da am Feld gearbeitet? Wird da, keine Ahnung, mit Positionsprofil schon geschaut, dass ein End-Drills macht, natürlich, dass ein Tackle-Tackle-Drills macht?
Genau, also es waren die Positionen gleich klar von jedem. Es waren mit mir zwei Tight-Ends, wir hatten vier O-Liner, zwei Receiver, / Running-Back und noch zwei Defense-Spieler, die Outside-Linebacker waren, einfach eher D-Line oder Linebacker. Und es war sofort von Anfang an auf die Positionen angelegt. Wir haben für jede Position einen Trainer gehabt, die meisten mit NFL-Erfahrung auch. Und es ist dann sofort aufs Feld gegangen und gleich losgegangen. Also mit Feldarbeit natürlich auch ins Gym und dann noch einmal eine Feldsession, die dann auf den Pro-Day vorbereitet, auf die Speed-Testungen, also Geschwindigkeitssachen.
Jetzt kennt ihr euch beide schon seit Jahren. Gab es auch einen Austausch, als Florian als der Ruf des IPP den Flo ereilt hat? Hast du dich da gleich beratend zur Seite gestellt?
Ja, voll. Also ich habe mich angeboten. Bevor er rübergeflogen ist, haben wir einmal länger telefoniert. Und aber dann während dem Programm gar nicht so viel ab und zu nachgefragt halt. Aber aus meiner Erinnerung ist da auch, also man ist relativ schnell in einer Routine drin und das Schwere ist eigentlich, dass man eben nicht komplett in diese Routine reinfällt und dann einfach so auf Automatik durchfährt, sondern dass man halt trotzdem noch wirklich aus jedem Tag das meiste rausschöpft. Und das ist mir am schwersten da drüben gefallen, weil halt wirklich, so wie er gemeint hat, es ist einfach jeden Tag Arbeit und es ist immer gleich strukturiert. Und da ist halt dann sehr schnell, dass man eben reinrutscht in, okay, Autopilot. Aber dann nimmt man halt nicht das meiste mit. Aber ja, wir haben natürlich gesprochen, aber er hat sehr confident, selbstbewusst gewirkt. Und ich habe mir da keine Sorgen gemacht, dass er das gut macht, auf jeden Fall.
Jetzt habe ich Football-Talente gesagt, die da zusammengekommen sind. Talente mit einem Footballspieler, und wer das IPP verfolgt hat und vielleicht den Namen Jordan Mailata auch schon mal gehört hat, der hat vor 7 Jahren noch kein einziges Down Football gespielt gehabt, war zwischenzeitlich jetzt sogar der höchstbezahlte Offensive Tackle. Also das ist schon spannend, was an Humankapital irgendwie daherkommt und dann auch hochgecoacht wird. War es für dich ein Vorteil oder hat es keinen Unterschied gemacht, Footballspieler zu sein im Gegensatz zu allen anderen?
Ich glaube, in meiner Klasse, da ich wirklich der Einzige war, war es eher ein Nachteil, weil halt was das Mentale angeht, das Coaching, ja, in Meetingräumen und was die Videoanalyse angeht, war sehr Grundlagentechnik. Also Dinge, die ich schon seit 10 Jahren oder ungefähr 10 Jahren schon mache. Quasi erfrischen schadet nie, aber es waren halt dann wirklich die ersten 5 Wochen nur Grundlagen, die ich schon mein ganzes Leben praktiziere quasi. Also so ein bisschen, also ich habe selbstständig natürlich dann mitarbeiten müssen, dass ich mir auch die Informationen hole, die vielleicht die anderen gar nicht verstehen, weil sie noch nicht auf dem Level sind, aber dass ich trotzdem nicht deswegen hängen bleibe. Das war schon ein bisschen ein Nachteil, aber natürlich auch ein Vorteil, was die anderen angeht, für die anderen, weil ich natürlich immer aushelfen habe können. Ich habe viele Fragen beantwortet, die in den Meetings nicht beantwortet worden sind, und habe so mit den Spielern gemeinsam unser Wissen quasi verbessern können.
Wie ging dieser Selektionsprozess vonstatten? Man trainiert gemeinsam 2 Monate und wird dann zur Schau gestellt, und dann dürfen die Teams zugreifen und die überbleiben, reisen wieder ab? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also bei mir ist es jetzt anders gewesen als bei Bernhard, eben mit den neuen Regeln. Wir waren mit der USAF beim College am Pro Day dabei, quasi als eigene Schule unter Anführungszeichen, und haben dort die gleichen Testungen gemacht wie die College-Spieler und dann auch die individuellen Drills als Position-Drills. Und dann mit dem Moment haben auch schon einige Spieler Gespräche gehabt mit Teams. Ich habe auch mit ein paar Teams gesprochen, aber bekannte Scouts getroffen und so, mit denen ich dann gesprochen habe dort. Aber es hat auch andere, bekanntere Spieler geben wie Lewis Rees-Sammet, der auch schon bei dem Team ist, die natürlich viel Aufmerksamkeit bekommen haben durch den Pro Day. Aber mit diesem Pro Day ist unser Name da draußen, unsere Daten und die Teams haben Zugriff drauf und können jederzeit uns abrufen.
Heißt jetzt also konkret, wenn jemand nach einem weiteren Camp Body nicht despektierlich gemeint suchen würde und sich denkt, oh, uns fehlt ein Tight End.
So ist es. Bin ich jederzeit bereit, ja.
Wäre ja auch theoretisch bei dir möglich. Auch du bist verfügbar, klar, in Diensten der Cardinals, aber wir haben letztes Jahr an dieser Stelle auch bei Winter Day Football O'Clock schon darüber gesprochen, als du im Camp bei den Joint Practices mit den Minnesota Vikings warst, hat sich irgendeiner der gegnerischen Coaches offenbar nach dir erkundigt. Also wenn jetzt ein Team Shortage auf der Tight End Position hätte, auch du könntest jederzeit unter Vertrag genommen werden?
Ja, voll. Ich habe einen Futures-Vertrag unterschrieben, soweit ich das richtig verstehe, reserviert das einfach nur meinen Namen für die Cardinals bis zum Camp oder bis Ende Camp und dann ist quasi egal, also dann kann mich jeder, wenn man nach dem Camp gecuttet wird, dann ist man ja auch auf Waivers und da kann einen sowieso immer jeder nehmen. Aber ja, voll, es wird eh interessant, es ist das erste Jahr für jeden International-Spieler oder auch für jedes NFL-Team, deshalb ich denke, es wird Teams geben, die da ein bisschen mehr daraus machen wollen und dann wird es vielleicht auch Teams geben, die sagen, interessiert mich gar nicht, weil sie vielleicht auch nicht so gute Erfahrungen mit anderen Internationalen bis dato gehabt haben. Aber ja, ich denke auf jeden Fall, dass eine Möglichkeit ist, dass wenn man gut performt in der Preseason und jemand sagt, ich habe da zwar einen oder ich habe keinen, aber ich hätte gern den anderen, könnte ich mir schon vorstellen, dass es solche Transaktionen dann auch auf international, auch wenn es nur vielleicht eben ein Practice-Roster-Platz ist, aber ja, weiß nicht, vielleicht hat irgendjemand einen alten Titan und denkt sich, oh, vielleicht lieber einen jüngeren statt einem O-Liner am International-Spot. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das passiert, ja.
Washington Commanders, du kennst das System, Zach Ertz und dergleichen. Und vielleicht dürfen wir auch noch ein klein wenig träumen, vielleicht gibt es irgendwann mal die österreichische Tight End-Zange in der NFL. Soweit ist es noch nicht. Wir kommen im dritten Teil, falls jemand auch direkt dorthin springen möchte, dann noch zu Bernhards persönlicher Zukunft beziehungsweise den kommenden Wochen und Monaten, möchte die Gelegenheit aber auch nutzen, um noch ein klein wenig über die European League of Football zu sprechen, auch weil wir vergangene Woche beim Battle of Austria, dem Game Day powered by Winter Day zwischen Vikings und Raiders zu Gast sein durften und da ist deine Wenigkeit natürlich schmerzlich vermisst worden. Ergebnistechnisch hat es keinen Unterschied gemacht. Die Vikings weiterhin mit blütenweißer Weste, aber für all die Fans dort draußen, wann darf man denn mit deiner Rückkehr aufs Feld rechnen?
Also diese Woche leider noch nicht. Mit nächster Woche werde ich es dann versuchen, dass ich wieder zurück aufs Feld komme. Kann leider nichts versprechen, aber ich gebe mein Bestes.
Die Vikings in der European League of Football sind ein Juggernaut, wie man auf Englisch so schön sagt. Es sind 34 Spiele bisher absolviert worden von den Vikings in der European League of Football. 31 Siege, eine Siegquote von 91%. Weniger als jedes zehnte Spiel wird verloren, was unfassbar ist. Wie blickst du auf diese ELF-Zeit bisher zurück?
Ja, also sehr positiv. Also ein grandioser Einstart natürlich mit der Championship gleich im ersten Jahr. Nicht ungeschlagen in diesem Jahr, aber dann die zweite Regular Season gleich ungeschlagen. Dann natürlich im Halbfinale gestolpert, aber passiert immer wieder. Aber es ist unglaublich, das ist einfach die Tiefe, die wir haben in unserem Team, auch mit den österreichischen Akteuren, die bei uns spielen, ist einfach unvergleichbar. Wir können immer zurückfallen. Es ist auch heuer wieder eine Situation mit vielen Spielern, die ausfallen, aber es gibt immer welche, die nachkommen, die genug Talent haben, um diesen Spot für wenige Wochen zu füllen oder auch für den Rest der Saison, wenn es sein muss. Und das ist einfach unglaublich und damit kann man auch diese Winrate halten.
Du bist in der Organisation groß geworden, ausgebildet worden, dort ist das Fundament gelegt worden für eine NFL-Karriere. Jetzt dann auch wieder am Feld stehen zu dürfen und quasi die nächste Generation an dann vielleicht auch IPP-Prospects zu sehen. Wie war das für dich?
Ja, es ist immer schön, wenn ich daheim bin und Football schauen kann oder generell die Gesichter sehen kann, weil ich meine, im Endeffekt spielen immer noch sehr ähnliche Leute, die mit denen ich damals gespielt habe. Ich glaube, wir sind am Feld gestanden und ich habe gemeint, dass eigentlich die ganze U19-Nationalmannschaft mehr oder weniger jetzt da steht. Minus ein paar Leute natürlich, weil bei den Raiders natürlich auch wir spielen. Aber ja, das war schon sehr cool und war auch ein super Spiel. Deshalb war auf jeden Fall ein gutes erstes Homegame.
Und gleichzeitig gibt's immer wieder dunkle Wolken über die European League of Football. Am selben Wochenende, als die Vikings ihren Sieg gegen die Raiders feiern durften, ist in Barcelona nur eine Halbzeit gespielt worden. Die Dragons haben gesagt, nee, weiter verprügeln lassen wollen wir uns nicht. Beim Standglaub von 52-0 wurde die Partie abgebrochen. Ja. nicht das erste Mal, dass Teams wenig bis gar nicht kompetitiv sind, während der Saison auch auflösen oder Auflösungserscheinungen zumindest an den Tag legen. Wie nimmt man das auf Spielerseite wahr, was da so rundherum passiert?
Ja, auf Spielerseite sieht man einfach, dass aus professioneller Sicht sollte sowas nicht vorkommen, dass ein Team ein Spiel nicht beenden kann. Ein professionelles Footballteam in Europa sein Spiel nicht fertig spielen kann, ist halt, sieht man nie gern. Aber man sieht auch, dass die Expansion einfach vielleicht auch eine Spur zu schnell ist, dass einfach Teams nachkommen, die dann, also in dem Fall ist es umgekehrt, dass Madrid zwar die guten Spiele von Barcelona geholt hat, aber damit ist Barcelona einfach, hat nicht mehr die Tiefe, hat nicht mehr das Talent, um da mitzuhalten. Und ja, also ich hoffe, dass da in die Richtung irgendwas auch gemacht wird.
Wie wird die European League of Football in der NFL wahrgenommen? Ich glaube, Mike Tomlin hat vor einem Jahr mal gesagt, er kann jetzt gerade nicht oder ist kurz angebunden, weil er eben ein ELF-Spiel schauen muss. Ist das eine Liga, die Beachtung findet, über die du auch hin und wieder sprechen musst, darfst?
Ja, ist ganz witzig. Also mittlerweile kenne ich echt einige Leute, die da einen Bezug dazu haben, weil sie entweder einen Freund kennen, der dort spielt, oder ein ehemaliger Kollege von mir, dem sein Bruder, das war der Quarterback, der eingesprungen ist für die Raiders, das eine spielt. Also es gibt schon viele Leute, die das mitbekommen auf jeden Fall. Aber natürlich von aktiven NFL-Akteuren, die meisten, die ich kenne zumindest, wird das dann doch ein bisschen belächelt oder so. Also es ist schon noch ein weiter Weg zu gehen, aber es gibt auf jeden Fall sehr viele Leute, die das auch kennen und auch wertschätzen, weil sie natürlich auch wissen, dass in Europa viele Menschen leben, und es wäre natürlich toll, wenn da auch irgendwie Competition rüberkommen wird und dass American Football halt nicht wirklich einfach nur in der USA gespielt wird, weil es, glaube ich, der einzige Riesensport ist, bei dem das so ist. Auf höchstem Level, ja.
Zumindest geht die Pipeline schon mal in die eine Richtung, dass Leute mit NFL-Erfahrung oder die auch in Camps waren, hier das Niveau auch nach oben treiben. Genau. Auch wenn es bei dir mit der NFL vielleicht nie klappen sollte, diese Erfahrung, IPP-Spieler zu sein, dich zeigen zu dürfen, wird dir nie jemand nehmen können. Diese 2 Monate Training auf höchstem Niveau. Was bleibt für dich zumindest mal von diesen 2 Monaten über? Wo sagst du, hat sich dein Spiel verändert, verbessert oder das, was mit deinem Körper auch passiert ist?
Ja, also es ist mehr das Rundherum, also es ist am Feld, wie gesagt, wir haben natürlich 15 Leute, man hat nicht ein ganzes Team zum Trainieren, also man kann natürlich nur individuelle Arbeiten machen. Da fehlt gehört bei Football noch einiges mehr dazu, dazu kommen wir leider nicht, aber es ist auch einfach die Work Ethic, die man dort lernt, dass man Kopf runter und durch und einfach macht, auch wenn man keine Lust hat oder wenn es einmal schlecht geschlafen hat die ganze Nacht und trotzdem aufsteht und trotzdem einen Job zu machen hat und dass man ja alles gibt, um das Beste rauszuholen.
Kann man kein besseres Schlusswort für diesen ersten Teil von Winter Day Football O'Clock wünschen. Diesen Mann gibt es in der European League of Football zu sehen, bald wieder zu bewundern. Achtet mal drauf, wenn er am Feld steht. Der Catch-Radius, das ist schon fast Gronkowski-esk, um es mal vorsichtig zu formulieren. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Du wirst hierbleiben. Wir widmen uns jetzt gleich dem International Player Pathway Program und James Cook. The big topic of this episode of Winter Day Football O'Clock is the International Player Pathway Program. And there's not a better person suited to talk about the IPP than the head of the IPP. It's James Cook. And James, we're incredibly thankful that you're taking a couple of minutes out of your time. You're extremely busy. You could be doing 100 different things, but you elected to come onto this podcast. Thank you so much for doing this.
Yeah, thanks for having me. Happy to be here.
James, if someone had been living under a rock the past 7 years and had never heard of the IPP, what is the IPP?
So the IPP is an NFL initiative aimed to identify and develop elite global talent capable of playing in the NFL. I think it's really built on the philosophy that talent exists everywhere in the world, but opportunities to uncover that talent don't. And so the IPP is really a doorway that we're trying to create for athletes that want to access the NFL. And truthfully, that we think have the ability to compete at the very highest level. And we've maintained from the beginning of this program, it's not about finding practice squad players. It's not about finding players that can just hang around an NFL team. We're trying to find guys that have real upside that can play in the NFL one day and be real contributors. And I think you're sitting opposite one of them right now. So I think we've done a good job, and I think we see this growing a lot in years to come.
I want to kind of set the stage here for people not too familiar with how the National Football League works. Obviously, an incredibly complex kind of company with many different branches, and you're the head of the IPP. But one term that always gets thrown around in conjunction with this too is the NFL Academy. What is the NFL Academy, and how does it interact with the IPP?
So the Academy, in my mind, is the Academy and the IPP are baby brother and big brother. Really, the IPP came around in 2017. We started formalizing it, and really it was a top-down approach. We started trying to find athletes at the very highest level first. Fortunately, and through a lot of hard work, had some success with that. We had guys like F.A. Obada, who's now with Washington, guys like Jordan Mailata, who's now with the Eagles, sign on and not only make teams, but be contributing players for those teams. And it kind of begged the question, well, what happens if we had found Jordan, if we'd have found FA when they were 16? What would happen at that point? Would they be first round picks? Would they be top 10 picks? And so in 2019, we opened up the Academy, and the first one in London. And it's really just a way to extend the runway. You know, let's try and find these players. You know, I love working with Psycho, but I wish we would have found him when he was 16 and we got him on our Academy. We'd have a longer runway to prepare them, and hopefully we get bigger returns on those. So that was really the philosophy behind it. But the team behind the IPP, the minds behind the IPP, it's all the same people working on the Academy. It's the same founding philosophies and same support network that the NFL offers for both programs.
Just to let people know, how does one become head of the IPP? What's your background?
So I played the game in the UK for about 10 years. I played at club level. I played for the Great Britain national team. Kind of like a lot of players in Europe, across Europe, I just fell in love with the sport, was introduced to it at a very amateur level. But I played quarterback, and the one thing I could do was throw a ball. And so I got introduced to Will, Bryce and Adam Durdy, who at the time had just set up the IPP in London. It was a very kind of, they were still trying to get the program off the ground. It was early days. And basically I just came in and threw a ball for them. You know, they couldn't offer me a job. They couldn't offer me anything more than that, but they needed an arm, and thankfully neither of them could throw. So I would just meet them wherever. I'd help them out with some workouts. I'd throw the ball a bit and they'd maybe buy me lunch afterwards and I'd get myself home. I was actually working in a movie theater at the time. And then Adam, long story short, gets a job in the NFL. Will needs some help. And I came on full time about 6 years ago. And so I've just kind of been working pretty solidly on this program for the last 6 years, and about 12 months ago stepped into the role to lead it over the past year.
Now, the interesting thing is, when we came up with the idea of doing a podcast episode on the International Player Pathway Program, Bernard immediately said, we need to get James on. And thankfully enough, with the aid of NFL Germany, you are here. Why did you immediately go like, James needs to be on, apart from the fact that he's head of the IPP?
Well, I don't know. The way I met James, he always struck me as smart, but he always tried to learn more and more. It didn't feel like he was, because he was some sort of a coach for us, and it never felt like he was looking from above down on us. And it felt like he was in the same boat with us. It felt like he was trying to do the same thing for the sport in Europe. So he was the first guy that came to my mind when you said IPP.
Now, James, you're in the talent evaluation business, and that's incredibly difficult. If we just look at the draft, and pardon my English, the crapshoot it might be, with half the players in a draft maybe making it into the league, the other half that doesn't. But what caught your eye with Bernhard? What was the thing, or what were the things where you went like, well, he might have an NFL career in him?
Yeah, I think the thing with Psycho was we've always maintained that if you're someone who's going to come into our program and hopefully onto the NFL straight from a league in Europe, you have to be pretty dominant in that league. You know, the step from high-level Division I college football in the U.S. to the NFL is massive. And so to think to go from Europe to the NFL, it's really hard to explain to people how big that jump is. And so we looked around, and it was 2019. We actually kind of were introduced to Bernhard for the first time. And seeing him play, seeing the way that he played, we thought, like, this is someone that is pretty dominant in what he does. And he's a problem for defenses, and he was someone that a lot of people had come to us and they were like, hey, there's this receiver at the Vikings that you should know about. So I think after the amount of recommendations we had, it was a no-brainer to try and meet with him. I think we knew from the pretty much before we met with him, whether he knew it or not, we knew he was going to be a tight end one day. He wasn't at the time. He was a little skinnier than he is now. But we got a chance to meet and work him out, and then start to get a feel for him. And I think, yeah, you can point to the athleticism. Yes, you can point to the physical attributes and the physical tools. But he'll say it himself, life in the NFL is really hard. It's difficult, especially at the bottom of a practice squad in those early years when you first get to a team. And so we had to figure out, is he the kind of person that we think can thrive in that environment? And does he have the physical, mental toughness and the competitiveness to survive? And fortunately, we had 2 years working with him, and undoubtedly he had that. And we felt very, very confident in putting our name to him and bringing him on the program.
Bernard, how were like the first couple of interactions with James? Obviously, he a quarterback background, you a quarterback background. Did you kind of reminisce about why it wouldn't work out for you both as quarterbacks? How was the first meeting?
I actually don't remember if the first meeting was at IMG or in Germany back in the day. Yeah, probably in Germany. What I remember is, I think the first memory I have is when they picked us from the airport and drove us to the IMG, and then the next day we had this whole meeting about what we were here to do and stuff like that. But then over the weeks, I think you develop a bond, even though it's like almost like your boss. Well, pretty much like your boss, but I enjoyed the time with him and really everybody at the IPP or the IMG Academy.
James, there's a ton of different topics, obviously, I'd love to talk with you about, but only limited time, so I'll try to cram as much into this talk as possible. And one interesting thing that you mentioned is that you're looking for talent. And with Bernhard, you knew that he'd eventually be a tight end. So there's some kind of projection involved too. How do you look at talent? And when looking at talent, what kind of catches your eye? And where does this projection process come in? How does it work?
Yeah, I think there's a lot of different ways you can answer that. I think for us, it's understanding that the players that we work with from day one are at a disadvantage because they don't have the exposure to the game that their US counterparts have had. And I think the way that we look at it, the lens that we look at it through, is Bernhard was never competing with other people in Europe. He's competing with every single person who played high school and college football in the US. That's who he's competing with for this opportunity. So we have to understand, well, what do these guys have that sets them apart from every single player in college football in the US, every single American who plays this game? And straight away, you look at the physical attributes. Have they got, are they outliers? Are they anomalies? Are they exceptional from a size, speed, length perspective? Those are things that can immediately set a guy apart, because we can say to a team, look, I know that he doesn't have the experience that you might usually expect, but he has these traits that you're not going to find in any college football player in America. And that's why you need to take a chance on this player. So that's where we need to look at it through. And we always say in our team here, what is a guy's defining trait? What is it that sets him apart? What's that one thing that he does that sets him apart from anyone else playing the game in college football? And unless we know what that is and we can hang our hat on what that is, he's probably not a candidate for our program. So there's that. I think with Psycho in particular, when it came to his projection from receiver to tight end, we knew that receiver is a position that's incredibly oversaturated. There's so many people that play it in college football, and there's so many people that can play it, and the turnover is unbelievable at the NFL at that position. But we knew he had a skill set that actually, if you could translate that into tight end, he might have a chance to really stand out and do some special things at that position. And I think he's done a great job of really proving us right on that. He's gone into year four in the NFL, which is a really hard thing to do. But then we had to think, well, this is a guy, can he add the weight to get up to tight end? And he did a really good job of that, and he spent 2 years really getting to kind of finding his body and finding what weight that was. But we had to meet him the first time, look at his physical dimensions, his frame. Is this someone that can project into the kind of player that we see him as being? And he did, and I think we're really happy how it turned out.
If you look at the National Football League and just the sheer sizes of players, and we'll eventually get to Jordan Mailata, mountain of a man. But if we leave the size part on one side, is there a skill or like a lowest common denominator of a skill that you're looking for that more often than not indeed translates to the National Football League?
I think competitiveness and toughness are things that we have to have consistent across all of our players or across all of our athletes, because I think we have to stay highly aware of what is coachable. There's a ton of skills that Bernard has picked up since his time in the NFL, and a lot of them are learned, and he's learned them since being there. But what he's not had to learn is how coachable he is, how tough he is, his attention to detail, things like that, that we have to be really in tune with. And I think when you look at the players that have done well through this program and have found a way to stick around the league and really hang around longer than maybe people would have expected them to, they all have that common denominator. They're all incredibly competitive, and they're all incredibly physically and mentally tough. And those are really non-negotiables for us, because it's a sport where the positions are so diversified. There's so many different skills and things like that are needed. But I think if you've got explosive, powerful, long, fast, tough, coachable, competitive athletes, that's a really dangerous combination.
You've been in touch with a lot of IPP players too, with German-speaking ones like Max Pircher, other German NFL players. Is that indeed something that ties it all together, their competitiveness, their toughness?
I think so, because none of us is going to go to an NFL team and is going to be treated like a first-round pick or second-round pick. We will never have anything handed to us. So I think he said it right on the point. He hit it right, the nail on the head. You have to have the physical traits, obviously, otherwise you just cannot compete over there. But what sets people apart, and you see it with the American players too, what sets people apart is who can be consistent, who can be motivated over a long time, and who can be prepared when the occasion arises. And there's surprisingly not a lot of people that can do that over there. Obviously, other players, American players that are high draft picks or whatever, get more chances than us. So it's even more important that we have those, let's call them mental skills, that you just don't give up and you are ready, you know the playbook and the little stuff like that, that you treat like work. Because there's people over there that don't really take it serious, that they see it as a game. And maybe some of them it helps because they can play loose and everything. But in our situation, I think it's you don't get a lot of opportunities, is what I'm trying to say. So if you get one, you better be prepared and make the most of it.
Now, 7 years ago, James, a man named Jordan Mailata hadn't played a single down of American football. Fast forward to 2024, he's one of the best left tackles in the National Football League. He's also one of the highest paid ones. Is he the biggest success story of the IPP so far?
Yeah, I think it's hard to say he's not. I think we've always maintained, I said at the beginning of this, we define success by guys who are on the field competing, starting. That's what we want for our players, and we see the ones that are in teams at the moment that we think have that upside, and I think Bernard's certainly one of them, at least for me. But I think when you look at Jordan, he's a Pro Bowl type player. He's played in the Super Bowl. He's one of the highest paid players at his position. That's where we've always seen the upside of this program. Like I said before, we're not trying to find players that can just hang around on a practice squad and maybe get a few people back at home excited. We're trying to find players that can take this league over and be some of the best at what they do in the world. And I truly believe we get it all the time. A lot of people say to us, you know, well, Jordan's one in a million. You know, you never find another Jordan. Well, there's 8 billion people in the world. So if he's one in a million, that means there's loads of them out there. We need to just go find them. And that's, I'm going to maintain that philosophy. I think we just got to get better to accessing people, because there's a world of talent out there and people crying out for opportunities and have the capability to compete and do this at the highest level. I think it's our job to try and open that door for them.
The interesting thing about the IPP, and we'll stick with the Jordan Mailata example. He's from Australia, obviously a country with a strong rugby culture, Aussie rules football. If you look at recent recruits from the IPP, obviously a couple of them from Ireland who played Gaelic football, who played rugby there. Is is it fair to say that you're trying to focus more on countries where they have contact sports that are more or less similar to the National Football League, or do you look at all the country, all the talent that's there?
Yeah, we've never been driven by what country a player is from. That's never been a deciding factor. We just had a player sign with the Dolphins, who's from the Dominican Republic. Like, the NFL doesn't have a huge fan base or a huge desire to grow fans in the Dominican Republic. It's not a big market for the NFL, but it's where the talent dictated we go, and so that's where we went. So the country and where a person is from is not really of any interest to us in the program. We just want to make sure we're finding the right people. I think, yeah, it makes sense. Sports like rugby, sports like basketball, track and field guys, like, they're, if you get big, explosive athletes, you're going to have some luck with them, because the caliber of athlete playing in today's NFL is just unbelievable. And if we're going to find comparable athletes and guys that can go out and compete, we're going to have to probably go to those types of sports. So it makes sense for us. But I think we also have to stay really open and flexible to where the talent might lead us. If you'd have asked me 12 months ago, would you have Gaelic footballers signing through your program to be NFL kickers, I wouldn't have even known where to start with that statement. So I think being open-minded, understanding that there's probably athletes playing sports out there that I'm not watching, that our staff aren't in tune with, but we've got to be open to when they come up. And I know that handball is massive in lots of countries in Europe, and I think there's definitely some room for us to kind of see who's out there in that sport, and just being open-minded, I think, is important for us.
I mean, this is coming from someone who lives in a country that has the reigning European champion in American football, in a country that who's U19 at the IFAF World Championship, just won the bronze medal. How does your network of scouts work? Do you look at these kind of successes and then trickle down and look at players in depth, or is it just, I mean, how do you look for the needles in the haystack?
I think you've got to be really conscious of which country you're looking at, because everyone is going to require a really different approach, different cultures, different opinions on sport. I think you take Austria, for example. Austria has a really good American football infrastructure and has for a very long time. So I think you can be pretty confident that some really interesting athletes are going to come through those, whether it's the national team programs or the clubs like the Vikings. I think you can feel confident that when you're looking at Austria, those are good places to start. But then you compare that, you already brought it up, Australia. Australia's infrastructure of American football is not even close to what Austria's is. But Australia has great infrastructure when it comes to rugby league in certain parts, rugby union, Aussie rules, like you mentioned. So we're looking for the 0.01% of the population, the real outliers, the real anomalies. And depending on what country you're looking in, they might be in different places. I know for sure the best athletes growing up in the UK, they're not playing American football. They're playing all these other sports that have just better infrastructure. But like I said, if you look at an Austria, maybe a lot more of them are finding American football because it's better set up there. So I think you just got to be conscious of those things and make sure you've got a different approach for every country you're going into.
I just got one question left, and then maybe Bernard might add another one. How big was the addition of an international player roster exemption for every team for the IPP? I mean, we see it with Luis Rhys-Samet with Kansas City Chiefs, who, by the way, got mentioned on a podcast by Patrick Mahomes, saying he catches everything, no matter what you throw at him. Catches it. And there's Charlie Smith with New Orleans, many more German-speaking players now coming in the league. How big of a boost is that for your program?
I think it's the culmination of the last 7-8 years of work. When we started doing this in 2017, 2018, 2019, even when Bernard came through the program, if you'd have said to us that in the near future, every single club will carry a spot on their roster that they can stash an international player on, I think we would have been over the moon. So I think it really just shows that not only we as NFL International are invested in this, but the entire NFL business is interested in this, but also the clubs. And the fact that I have a lot of clubs, I have personnel, GMs, scouts, coaches talking to me and asking me questions and saying, hey, we really think this international thing has something. You know, we really want to get behind it. We want an international player on our roster. We couldn't have dreamed of being in this position in 2024. So I think it means a lot to us to be in that position, and then some of the names you mentioned kind of making their way onto rosters. And as you look at it now, we've got so many of those clubs wanting to use that international spot, and it's hugely exciting and a position that we're very fortunate and thankful to be in.
Bernard, anything to add from your side?
You caught me a little bit off guard, so I had to think about it a little bit, but I do have a question. What is like, where do you see the NFL Academy going? I believe I saw that you guys are building one, or you had a combine in Australia down there for the NFL Academy. Like, what is the future holding for the NFL Academy?
I think, yeah, perfect timing. Like, we announced that back in April, our second campus, our second academy down in Asia Pacific and the Gold Coast in Australia. And to now be in a position where we've got two academies, I think it begs the question, is there a third? Is there a fourth? You know, do we look at other parts of the world, South America, Africa, Asia? I think we'd love as a league for that to be a conversation going forward. You know, we kind of have these global hubs all around the world and the best talent pooling into them. And who knows, in 10, 15, 20 years, whatever, all these academies playing each other once a year, and you've got this real strong structure of this global academies all feeding into the best of college football. And hopefully that just means the NFL draft is just full of people from all over the world year on year. That's the goal of the academy and what we're trying to do.
Flag football being an Olympic sport in 4 years, many more academies to come, many more international players to come. It's a good time to be head of the IPP. Thank you so much for jumping onto the show. All the best with what you're doing.
Thank you, James.
Thanks so much, guys. Psycho, go make that team.
Will do.
Teil 3 von Win Today, Football O'Clock und die Feinspitze haben schon gemerkt, wir haben die Runde etwas verkleinert. Wer vielleicht jetzt hier anfängt und Teil 1 noch nicht gehört hat, da war Florian Bierbaumer in unserer Runde. In Teil 2 durften wir mit James Cook vom International Player Pathway Program sprechen. Bernhard, Teil 3 ist nur für dich reserviert, weil es auch ein klein wenig darum geht, vorauszublicken auf das, was die nächsten Wochen erwartet mit dem Training Camp der Arizona Cardinals. Aber wir wollen natürlich auch ein klein wenig zurückblicken. Du hast jetzt doch ein paar Wochen in Österreich verbringen dürfen. Wie ist es für dich, daheim zu sein, eingedenk der Tatsache, dass du eben so viel, so lange dann auch die letzten Jahre in Übersee warst? Was macht Österreich, was macht Wien mit dir?
Ja, es ist interessant, dass du das sagst. Also ich habe mit der Lena, meiner Freundin, letztes Mal geredet und umso länger ich jetzt schon drüben bin, umso mehr Zeit brauche ich irgendwie, um mich hier wieder zu Hause oder wohl zu fühlen. Und in den ersten 2 Jahren, würde ich jetzt mal sagen, da habe ich nicht drauf warten können, bis ich wieder zu Hause bin. Aber jetzt mittlerweile ist schon irgendwie, ist man dort auch schon irgendwie ein bisschen zu Hause und so natürlich. Deshalb ja, aber natürlich der Grund, warum ich hierher komme, ist Familie sehen und Freunde sehen und all das. Und das klappt immer super. Es ist meistens ein bisschen stressig, aber es passt gut. Training läuft hier genauso gut wie da drüben, deshalb ja, sehe ich keinen Grund, warum ich nicht hier sein sollte in der Offseason, vor allem vor dem Trainingscamp, weil die Saison dann immer sehr lang ist. Deshalb freue ich mich auch immer sehr drauf, dann nach Hause zu kommen.
Und das Spannende ist, das Interesse an deiner Person ist auch weiterhin ungebrochen. Hier heute bei uns im Studio von Win Today sind zwei der Edelfedern, was den American Football in Österreich anbelangt, zu Gast mit Felix Czerny von der Kronenzeitung und auch Florian Plawitz von der Tageszeitung Kurier, Lukas Pesendorfer von Puls 24 auch anwesend. Da merkt man schon, die Person Bernhard Seikowitz, die interessiert, die fasziniert. Und du hast auch einen neuen Partner dieser Tage gewinnen können, Mucki. Offenbar das Getränk, das mir immer gefehlt hat, wenn man den Frame so ansieht. Aber wie ist es für dich, dann hierher zu kommen und dann auch so viel Interesse zu wecken?
Muss ich ehrlich sagen, ich war nie ein Mensch, den das irgendwie, weiß ich nicht, viel bedeutet hat oder dass das irgendwie, natürlich ist es schön und natürlich ist das auch wichtig in meiner Situation und versucht man natürlich auch das meiste daraus zu machen, aber ja, also bräuchte ich jetzt als Mensch für mein Wohlbefinden nicht, sagen wir so. Aber natürlich ist gut und auch, dass ich jetzt gepartnert habe mit Mucki und sind einfach Sachen natürlich, gehört dazu und macht man auch gerne. Ist ein guter Freund von mir, der diese Firma quasi vertritt und durch den bin ich auch dazu gekommen, sonst hätte ich das glaube ich auch nicht gemacht. Ja, weil ich jetzt auch nicht so der Influencer-Gott bin.
Kommt noch.
Ja, vielleicht. Aber ja, nein. Ja.
Was spannend ist, das ist eine Erfolgsgeschichte, wie es sie in Österreich noch nicht gegeben hat, dass ein Skill-Position-Spieler in ein viertes Jahr in der NFL geht. Dementsprechend sind da natürlich auch die Interessen so gelagert, dass man natürlich auch dann Erfolgsgeheimnisse wissen möchte und dergleichen. Und wir versuchen einmal pro Woche in Winter Day Football O'Clock dann auch immer so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken, werden das dann ab dem Training Camp dann auch wieder in wöchentlicher Form machen in Staffel 2, die euch bevorsteht. Aber du bist hier auch, um ein klein wenig zurückzugeben. Wir zeichnen dieses Gespräch rund um die Zeit auf, wo das Bernhard Zajkowicz Camp wieder stattfinden wird. Das ist eigentlich mittlerweile eine fixe Institution. Wenn jemand vielleicht für dieses Jahr keinen Platz mehr ergattern konnte, aber dann für nächstes Jahr dann irgendwie scharf darauf gemacht werden sollte, was passiert bei diesem Camp und was kann man da alles lernen?
Ja, voll. Also wir haben uns entschieden, das dieses Jahr wieder zu machen, weil es letztes Jahr meine Vorstellungen gesprengt hat. Also ich habe nie gedacht, dass ich da so viele mit 100 Leute oder so. Dieses Jahr sind es so um die 80. Aber ja, ich hätte nie gedacht, dass so viele Leute interessiert und sich auch wirklich anmelden dafür. Aber es ist einfach gedacht als Footballcamp, wo jung und auch etwas älter kommen kann, Spaß haben kann an Football. Wir haben hochkarätige Coaches, auch von den Vikings, vom ELF-Team, ein paar von den Imports und auch den europäischen Imports. Sogar der Head Coach Chris Kalaika ist Coach bei uns. Der Beer Lead, den wir vorgesehen haben, der wird auch dabei sein. Deshalb, ja, ich glaube, es ist bestens gesorgt für die Education in dem Camp, aber natürlich soll es auch Spaß machen. Wir werden Competitive Drills haben, One-on-Ones, all diese Sachen. Deshalb, ich hoffe, es ist eine gute Mischung aus Football lernen, Spaß haben. Und ja, wenn es dieses Jahr wieder so gut läuft, dann sehe ich nichts, was im Weg stehen sollte, dass wir es nächstes Jahr wieder machen.
Und das für diejenigen, die das noch nicht am Radar hatten. Wir haben es bei James Cook gehört. Die NFL hat Österreich am Radar. Und vielleicht ist dann genau dieses Bernhard Zajkowicz Camp einer der ersten Schritte, um von der NFL dann auch gesehen zu werden. Für dich geht es Mitte der kommenden Woche dann zurück nach Arizona. Dann dauert es auch nicht mehr allzu lange, bis ins Camp eingezogen wird. Diese Zeit, in der wir uns jetzt befinden, eigentlich die tote Zeit in der NFL, wo wirklich gar nichts passiert, da werden in den allermeisten Fällen die Spieler damit verabschiedet, macht's auf gut Deutsch keinen Scheiß, sondern kommt's einfach gesund und vielleicht irgendwie ohne eine Vorstrafe ins Camp. Da meint man dann immer, die Spieler legen jetzt die Beine hoch und machen Urlaub und dergleichen, aber es wird ja eigentlich normal weitergearbeitet. Wie sieht das auch bei dir aus?
Also sie geben uns immer mit auf den Weg, don't do dumb shit. Das ist so die letzte Message eigentlich, die man immer hört vom Summer Break. Aber für mich persönlich, ich würde sagen, es unterscheidet sich etwas vor den OTAs, also in der wirklichen Offseason. Da ist viel mehr Heavy Lifting und wirklich so die harte Arbeit, um den Körper halt aufzubauen, weil da hat man mehr Zeit, auch den Körper ein bisschen runterzubrechen, um ihn dann wieder aufzubauen. Und jetzt so im Summercamp, das ist wirklich so Feintuning und da will man schnell, also ich persönlich will da schnell sein, will mich schnell fühlen und natürlich will man sich auch nicht verletzen vor dem Camp, deshalb passt man da immer ein bisschen besser auf. Aber ja, im Endeffekt ist es sehr ähnlich, aber ich würde sagen etwas detaillierter. Natürlich auch das Playbook will man nicht verlernen, jetzt was man die ganze Zeit in den OTAs gelernt hat oder aufbereitet hat. Deshalb ja, sehr viel im Playbook, sehr viel am Feld, Routen laufen und halt einfach positionsspezifischer als in der Offseason.
Dieses Playbook nicht verlernen, also als ob du meine Liste an Themenkomplexen auch sehen könntest oder Great Minds Think Alike, interessiert mich nämlich deswegen, weil ich immer denke, wie oft schaut man sich das Playbook an? Ist es für dich einmal lernen und gut ist oder ist das dann irgendwie so immer die 5 Minuten gute Nachtlektüre, noch ein paar Plays durchgehen? Wie muss man sich das vorstellen?
Also bei dem Playbook, was wir jetzt gerade laufen, ist eigentlich wirklich aufbauend. Also sobald man die Sprache mal verstanden hat, ergibt alles sehr viel Sinn. Das heißt, da ist eher so, dass man eher einmal anschauen und dann verstanden haben quasi. Das, was ich davor hatte unterm Kingsbury, das war mehr immer wöchentlich lernen. Also da hatten wir sehr viele von diesen One-Worder, wie wir schon drüber geredet haben, und ganz viele verschiedene Zeichen und so. Das heißt, da ist jede Woche so viel dazugekommen, dass es eigentlich ein konstantes Lernen war und dann mehr wie so Vokabeln lernen, um quasi in dieser einen Spielwoche das Playbook halt zu können. Aber jetzt momentan ist eben so, wenn man die Wörter kann, dann ergibt alles eigentlich Sinn. Solange man natürlich weiß, okay, bei dem Wort muss ich das machen, das muss man natürlich schon wissen. Aber es ist aufbauender, würde ich sagen.
Letztes Jahr war Jahr 1 unter der Ägide Drew Petzing, der Offensive Coordinator der Arizona Cardinals. Es gibt viele, die sagen, das ist eine Offense, die ziemlich under the radar geflogen ist, wo viel kreative Elemente auch von Petzing mit reingebracht worden sind. Jetzt hat man mit Marvin Harrison Jr. möglicherweise den nächsten großen Star-Receiver an der Stelle 3, an der Stelle 4 im NFL-Draft geholt. Man hat mit Trey McBride den nächsten wahrscheinlich Tight End Superstar, war so ganz nebenbei in der letzten Folge von Winter Day Football O'Clock auch zu Gast. Wie kann diese Offense wachsen oder was ist so evolutionär, glaubst du, der nächste Schritt in Jahr 2 unter Drew Petzing?
Also ich glaube, dass Marvin Harrison auf jeden Fall sehr, sehr gut in diese Offense reinpasst. Einfach weil wir eine Run-Heavy-Offense sind. Wir sind nicht scheu davor, mit 2 oder 3 Titans am Feld zu stehen. Und dann ist natürlich nicht mehr so viel Platz für 4 Receiver oder wie auch immer. Und deshalb so ein Typ, der einfach One-on-Ones gewinnt. Da kannst du mit 3 Titans dastehen, Max Protection spielen, kein Druck auf den Quarterback und du musst halt die Route gewinnen. Und ich glaube auf jeden Fall, also das wird erwartet auf jeden Fall, dass er so ein Kaliber-Receiver ist, was ich bis jetzt gesehen habe, lässt mich daran nicht zweifeln. Deshalb, das wird auf jeden Fall unsere Offense auf ein anderes Level heben, denke ich, weil die Defense sich natürlich dann um ihn auch Kopf zerbrechen muss, nicht nur um unser starkes Run-Game und Trey, der in der Mitte die Bälle fängt, sondern eben auch über so einen Superstar-Receiver, der immer den Ball fangen kann, solange er in seine Vicinity kommt.
Das Spannende ist, und haben wir gerade unlängst darüber Gedanken gemacht und wir haben auch darüber gesprochen, gibt in der Offseason immer total viele neue Gesichter, neuen Orten und wir haben über Derrick Henry gesprochen, der ungewohnt ab kommender Saison dann in Purple als Baltimore Raven unterwegs sein wird. Und wenn man bei den Ravens so darüber nachdenkt, wer war bisher derjenige, gegen den gegameplant wurde, zum Beispiel im Run-Game, dann war das immer Lamar Jackson und jetzt gibt es auf einmal Derrick Henry im Backfield und diese Matchup-Nightmares, die hat natürlich jede Mannschaft. Wenn du jetzt den Defensive Coordinator memen müsstest, gegen wen würdest du bei den Cardinals gameplanen oder wer wäre für dich der Mann, den du als erstes neutralisieren müsstest? Ist es Marvin Harrison oder ist es Trey McBride? Bernhard Zajkovic läuft natürlich da schon auch mit, aber kannst ja nicht alles machen.
Noch nicht so der Passing Threat, ja. Also, ich war noch nie Defensive Coordinator. Ich glaube, ich würde anfangen, den Run zu stoppen von uns, weil auf dem in unserer Offense alles aufgebaut ist. Egal, also wir spielen ganz, ganz viel Play-Action und die funktioniert natürlich am besten, wenn das Run-Game gut ist. Aber ich glaube, gefährlicher ist immer der Outside-Receiver, also Marvin Harrison ist, glaube ich, immer gefährlicher. In der Mitte, da ist immer viel mehr, da stehen Linebacker, da stehen Safeties, da ist vielleicht ein Outside-Linebacker, der droppt. Also da ist immer viel mehr Traffic, wie sie sagen. Deshalb ist es, glaube ich, leichter, sowas zu kontrollieren. Natürlich, der Trey mit dem Ball in der Hand ist immer gefährlich. Das heißt, das Risiko gehst du ein. Solche Leute gibt es halt einfach in der NFL. Aber außen ist es viel leichter, ein One-on-One zu kreieren, indem man einfach alle anderen Receiver auf die andere Seite stellt und dann sind da nicht mehr so viele Defender drüben, außer die Sideline und dein Cornerback. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein größeres Kopfzerbrechen, weil wenn du wen doublest, also wenn du 2 Defense-Spieler auf einen Receiver stellst, dann fehlt dir natürlich im Run-Game wer und dann fängt das Ganze an. Und das erhoffen sich, denke ich, die Cardinals davon, um eben durch ihn andere Leute ein bisschen offener zu haben.
Mit der Erfahrung jetzt von 3 vollen Training-Camps, mit der Erfahrung von 3 OTAs und 3 Jahren OTAs, wie gehst du in Camp Nummer 4?
Ich glaube, genauso wie ich ins erste Camp reingegangen bin. Also Off-Season, OTAs und jetzt dieses Summer Break ist für mich immer so eine Phase, wo man Motivation sammelt quasi und das Trainingscamp ist dann das, wo man es einfach rauslässt quasi. Also da gibt man einfach alles, man versucht natürlich immer noch denen zu zeigen, dass sie bis jetzt eine Fehlentscheidung getroffen haben, weil ich mich immer noch nicht so sehe, als wäre ich einfach ein Practice-Roster-Spieler. Ich denke immer noch, dass ich das Zeug dazu habe, am Feld stehen zu können in der Regular Season. Und ja, deshalb ist natürlich auch sehr emotional, weil man sich sehr viel erhofft immer davon. Und die letzten Jahre war dann eben der Outcome nicht ganz so, wie man sich es vorgestellt hat. Aber auch jetzt mit der Regeländerung, das ist natürlich dann wieder so ein erfrischender Wind quasi, wo man denkt, okay, vielleicht ist das genau der Anstoß, den auch die Leute im Office bei den Cardinals brauchen, um zu sagen, hey, vielleicht sollten wir uns den doch ein bisschen genauer anschauen oder vielleicht sollten wir überlegen, wie wir den doch verwenden könnten. Und ich will natürlich auf meiner Seite alles dafür tun, dass sie sagen, ja, sollte man vielleicht doch machen.
Was spannend ist bei Teams, die allermeisten, die ins Training Camp gehen, kannst du wahrscheinlich 30, 35 Leute dann schon verorten, die im finalen Roster sein werden. Dann gibt es spotmäßig dann die Training Camp Battles, vor allem um die Backup-Positionen. Ist tatsächlich das Outcome oder ist aktuell Tabula Rasa und gleiche Chance für alle oder ist mit dir auch schon gesprochen worden, du, falls es nicht reicht, dann wärst du eh wieder unser internationaler Spieler oder auf diesem internationalen Kaderplatz. Was ist da an Kommunikation bei den Cardinals passiert zwischen dir und ihnen?
Also eigentlich das Einzige, was ich weiß, ist, dass als wir letzte Saison über meine kommende Saison gesprochen haben, über meine Vertragssituation und was sie sich vorstellen, da wurde einfach gesagt, dass sie meine Entwicklung schätzen und denken, dass das in die richtige Richtung geht und dass sie auf jeden Fall aufs Trainingscamp gespannt sind, was ich ihnen zeige quasi. Natürlich, so wie du gesagt hast, es gibt Leute, die sind einfach gesetzt quasi. Man wird zum Beispiel einen Second-Round-Pick nicht auf den Practice-Roster setzen, weil sonst ist er sehr schnell weg und bei einem anderen Team. Aber genau eben diese Plätze dahinter. Weil falls ich wieder auf diesem International Spot bin, was jetzt eben anders ist dieses Jahr, ist, dass sie mich spielen lassen können sofort, sobald sich jemand verletzt. Und dann will man sich natürlich selber in die Position bringen, dass sie sagen, der Sajkovic ist der Nächste, nach dem der spielt. Und nicht, dass dann noch einer ist, der sich auch verletzen müsste, bis ich spiele. Deshalb, das ist in meinem Kopf das Ziel. Natürlich wäre es optimal, wenn man gleich den Sprung schafft, aber jetzt in Jahr 4 ist man dann doch ein bisschen realistischer und versteht das ganze Konstrukt auch ein bisschen besser. Deshalb, ja, mein Ziel ist quasi, dass ich der Nächste bin, falls ich wer verletzt. Und ja.
Und dieses in den Active Roster Elevator zu werden, das ist so ein klein wenig wie die Footbälle hier über uns oder neben uns hängen, so die Karotte, die auch vor deiner Nase hing die letzten Jahre. Was würde es dir bedeuten? Und ich weiß schon, über Hypothetisches spricht man ungern, aber tatsächlich am Active Roster irgendwann mal zu landen. Wie mächtig ist dieses Ziel und was würde es dir bedeuten, wenn du es tatsächlich auch erreichen würdest?
Ja, vor allem. Also bei mir ist der Weg jetzt mittlerweile schon recht lang, ist im vierten Jahr, davor habe ich 2 Jahre IPP gemacht, also es ging bis jetzt nicht so oft auf ersten Anhieb, kann man sagen. Deshalb, ich glaube, es wird einfach sehr viel Druck runterfallen, weil man genau weiß, auf das habe ich hingearbeitet und natürlich wird es einem auch wieder sehr viel Bestätigung geben, weil oft, wenn man am Practice-Roster ist, es ist halt nun mal ein Practice-Roster, also es ist nicht... die Coaches konzentrieren sich nicht wirklich auf dich und es ist nicht, du musst das jetzt diese Woche machen, damit das und das passiert. Aber wenn man dann eben am Roster ist, dann wäre das eine Bestätigung für einen selber. Die vertrauen mir, die denken, dass ich das kann und dann fehlt nur noch, dass man es dann eben zeigt, wenn man diese Chance bekommt. Und ich denke, dieses eine Spiel könnte natürlich die Tür sein für eine lange Karriere. Aber wenn man dieses eine Spiel nie bekommt, dann tappt man immer so ein bisschen im Ungewissen.
Darfst du davon ausgehen, dass viele tausend Daumenpaare da draußen auch dieses Jahr im Training Camp gedrückt sein werden, dass es dann auch tatsächlich klappt? Und wenn wir beim Training Camp sind, und da biegen wir dann auch schon auf die Zielgerade dieses Gesprächs, ein kleines Highlight wartet tatsächlich dort schon auf die Arizona Cardinals. Es wird Joint Practices mit den Indianapolis Colts geben, bei den Indianapolis Colts. Da spielt der Namensvetter Bernhard Reimann. Gab es da schon irgendwie Kommunikation zwischen euch beiden? Hey, ich bin dann in Indy und gehen wir mal auf einen Drink? Oder war bisher noch Funkstille?
Noch nicht so viel, aber ich denke, wir werden auf jeden Fall Zeit finden für das ein oder andere Gespräch. Aber ja, den Bernhard habe ich seit Ewigkeiten nicht gesehen. In der Offseason war er zwar ein paar Mal in Wien, aber wir haben uns immer verpasst, weil er nur für eine Woche da war, immer so. Deshalb wäre er wieder auf jeden Fall cool. Ich habe ihn, seitdem er so ein O-Liner ist, habe ich ihn noch nicht gesehen. Also es wird sicher witzig. Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, hat er wahrscheinlich 40 Kilo weniger gehabt. Also ja, freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf.
Und wir werden das auch mit den beiden Bernhards verfolgen. Du wirst wieder Training Camp Updates liefern hier an dieser Stelle bei Winter Day Football O'Clock. In gut 3-4 Wochen wird es dann auch schon die erste Folge aus dem Camp geben. Wünsche dir, wie gesagt, alles nur, denke ich, Gute für das Training Camp und wir dürfen regelmäßig von dir hören und wir gehen in eine zweite Staffel Winter Day Football O'Clock. Wahnsinnig viel los.
Ja, ich freue mich schon sehr drauf, auch auf das folgende Jahr und Ja, wird spannend.
Danke dir fürs Zeitnehmen. Danke nochmal an alle Gäste, Florian Bierbaumer, James Cook. Wir machen bei Winter Day Football O'Clock wieder eine ganz kleine Sommerpause, ein paar Wochen noch, die wir uns gönnen. Und wenn die NFL dann in die heiße Phase mit den Training Camps gibt, dann gibt es hier wieder regelmäßig Content aus Cardinal und vor allem Bernhard Zajkowicz-Land.